Ja, ist auch schön. Nächste Woche ein junger Mann auf der Bühne, jetzt auch. Weil man ist ja immer nur so alt, wie man sich anfühlt. Und da bin ich immer noch recht zufrieden. So. Okay, also ich begrüße euch auch. Und ja, wir hatten letzte Woche Teil 1 unseres Predigt-Zweiteilers. Da geht es nämlich um das Thema, oder ging es um das Thema, die Kraft deiner Geschichte. Und es geht bei diesen Predigten darum, dass wir lernen, als Christen sprachfähig zu werden über unseren Glauben in einer Welt, die mit dem Glauben nicht mehr so ganz so viel anfangen kann. Aber da wollen wir eben uns mit einmischen und Ihnen das erklären. Und wie gesagt, letztes Mal die Kraft deiner Geschichte, und da haben wir gelernt, dass Gott, das, was wir mit Gott erlebt haben, mit Jesus, jeder von uns, der wir uns Christen nennen, hat eine Geschichte mit Jesus, und wir dürfen daran glauben, wenn wir die erzählen, wenn die noch so kurz ist oder lang ist oder dramatisch oder nicht, Gott will diese Geschichte gebrauchen, um Menschen zu erklären, ich bin da, es gibt mich, ich bin Realität. Und das sollen wir nicht unterschätzen, dass das, was wir mit Gott erlebt haben, unsere Geschichte, dass die Kraft hat. Okay, und heute kommt jetzt eben der zweite Teil, nämlich die Kraft seiner Geschichte. Und mit seiner ist natürlich Jesus gemeint. Und da habe ich folgenden Predigttext mitgebracht, den finden wir im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, es war schön, dass einige das wirklich wussten, dass das Wort Kraft im Griechischen das Wort Dynamis ist und dass wir daher das Wort Dynamit oder Dynamo haben. Und wenn wir jetzt hier lesen, die gute Botschaft ist, das ist die Kraft Gottes. Dann bedeutet das, dass die Geschichte von Jesus, also seine Geschichte, Kraft ist in sich. Das heißt, diese Geschichte ist wie Dynamit. Wir haben eine Geschichte zu erzählen, die ist wie Dynamit. Wo die gebracht wird, kann man auch wirklich sagen, da knallt es, da kommen Menschen zum Glauben und werden dadurch vor der ewigen Verlorenheit gerettet. Das ist also die brisanteste Geschichte, die es überhaupt gibt. Und diese Geschichte von Jesus, das Evangelium, vollbringt wahre Wunder. Da kommen Menschen zum Glauben, wo man das nicht für möglich gehalten hätte. Ich bin selbst ein Beispiel dafür, aber ich bin jetzt 30 Jahre dabei und im Laufe der Zeit habe ich natürlich immer wieder auch mitgekriegt, wie Prominente zum Glauben gekommen sind. Ja, also für euch vielleicht nicht so bekannte Rockmusiker oder sogar Heavy-Metal-Musiker, die ich noch von früher kannte, die ich selbst gehört habe, haben sich zwischendurch bekehrt. Die meisten Jugendlichen kennen hier Justin Bieber. Aber es gibt eine Frau, von der ich nicht wusste, dass sie sich bekehrte. Das ist nämlich auch erst letztes Jahr geschehen. Und zwar ist das eine Menschenrechtsaktivistin, die in Somalia geboren wurde, im Islam groß wurde und dann nach Europa geflohen ist, in den Niederlanden Asyl bekommen hat und dort zur Islamkritikerin geworden ist. Die ist in Holland ganz bekannt und die hat dort so angeeckt, ja, da war sie noch kein Christ mit ihrer Kritik am Islam, dass, wer das mitbekommen hat, vor ein paar Jahren ist ja mal ein Filmemacher, Theo van Gogh hieß der, ermordet worden. Und auf den Körper des Ermordeten hat der Mörder einen Brief raufgelegt für sie, für diese Frau, die wir gleich sehen werden. Die wurde im Jahre 2005 von dem Times Magazine zu den 100 wichtig einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gezählt. So viel haben ihre Botschaften erreicht. Und sie war durch ihre schlechten Erlebnisse mit dem Islam zur Atheistin geworden und hatte einen Mitstreiter, beziehungsweise sie hat bei ihm mitgestritten, das ist nämlich Richard Dawkins. Wer kennt Richard Dawkins? Mal kurz, so wenige. Das ist ein Evolutionsbiologe und einer der bekanntesten Gegner von Glauben an sich. Er hat einen Film gemacht mit dem Titel The Root of All Evil, die Wurzel allen Bösens, ist Glaube, sagt er. Ich habe da mal reingeguckt in den Film, da ist er auch in Amerika in Kirchen wie unsere gegangen, hat sich da auf eine sehr aggressive Weise mit dem Pastor unterhalten, Meint er so, das ist ja schön, das ist ja hier wie bei Josef Goebbels hier, wie du das hier machst und so. Ne? Und der Pastor konnte sich leider nicht so ganz zurückhalten und ist auch aggressiv geworden, jetzt seien sie nicht so arrogant und so. Also, und der hat Bücher geschrieben, wo es immer gegen den Glauben geht. Ja? Also wie kann man nur so dumm sein, an Gott zu glauben und all solche Sachen. So, und jetzt ist sie seine Mitstreiterin. Diese Menschenrechtsaktivistin ist letztes Jahr gläubig geworden. Und das fanden Leute so interessant, dass sie gesagt haben, die wollen wir mal zusammen auf eine Bühne setzen, dass sie sich mal kurz unterhalten. Und das kann mal jetzt fertig gemacht werden. Das dauert ungefähr 6 Minuten, ist mit den automatischen Übersetzungsuntertiteln von YouTube. Und das kann jetzt abgespielt werden.
Great to see you, Ayanne. Welcome.
Thank you.
I think we have to start with the extraordinary few months you've just had. For those people who haven't been following it, just tell us the story how such a famous atheist, someone who had rejected religion, came to call herself a Christian.
Oh. So I want to say that I didn't, like many people who come to faith, I didn't see big banging lights and I didn't have any of those spectacular experiences that some people share. I wish I did, but I didn't. I had a personal crisis. I lived for about a decade with intense depression and anxiety, self-loathing. I hit rock bottom. I went to a place where I actually didn't want to live anymore, but wasn't brave enough to take my own life. And so I was self-medicating. I had, over a long period of time, seen psychiatrists, other doctors. I was trying to understand my condition and trying to treat it with the help of pure evidence-based science. And in January, February of last year, I saw one therapist who said, perhaps it's something else that you have, and she described it as spiritual bankruptcy. And that resonated with me, and having reached a place where I had absolutely nothing to lose, I prayed, and I prayed desperately. And for me, that was a turning point. And what happened after that is a miracle in its own right. I feel connected to something higher and greater than myself. I feel my zest for life is back.
Haben Sie schon von Akusoli gehört? Das sind die modernsten orthopädischen Einlagen.
And that experience has filled me with humility, I have to say. And it is something that's very subjective. It's extremely difficult to explain. I'm trying to work, you know, get into the details, the granular details of how I got there in a book, but that is a short, that's, you know, the shortest story that I can tell.
Let's go to Richard Dawkins' reaction, because
That's a moving personal story, but to call yourself a Christian is a bit different. I mean, a Christian has to believe in something. And I mean, you go to church now, and you listen to the vicar, and do you kind of notice what a lot of nonsense he talks? I mean, do you really take it seriously that Jesus is the Son of God, Jesus rose from the dead, Jesus was born of a virgin, and that's part of Christianity?
So I think because you, and I know you very well, we've been friends for a long time, and in fact, in some ways, I think of you as a mentor. I would say you are coming at this from a place of there is nothing. And what has happened to me is I think I have accepted there is something. And when you accept that there is something, there is a powerful entity. For me, the God that turned me around, I think what the vicar is saying no longer sounds nonsensical. It makes a great deal of sense. And not only does it make a great deal of sense, it's also layered with the wisdom of millennia. And so, like you, I did mock faith in general, and probably Christianity in particular, but I don't do that anymore. And again, that is where the humility comes into it, is it doesn't seem, in 2024, after I went through that experience, it doesn't seem nonsensical to me, and it doesn't, I don't mock it. I think I've come down to my knees to say, perhaps those people who've always had faith have something that we who lost faith don't have. And people who have faith also, like the woman who told me, well, you've tried everything and you've lost hope, you've lost faith, try it, pray. I think just in that one word, there is so much wisdom and that it's, I am stuttering and I'm staggering to say, I'm just trying to say, no, it's not stupid. Okay. It's in fact, it's clever and it's wise.
Okay. So you believe in some kind of higher power.
Froh, das nochmal zu hören. Ich rede also keinen Unsinn, sondern es macht Sinn und es beinhaltet die Weisheit von Jahrtausenden. Cool, ne? Also, ich habe es euch vorher gesagt, im Grunde genommen eine weltberühmte Person kommt zum Glauben und der andere ist fassungslos und das bewirkt das Evangelium. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Er kann es nicht fassen, sie konnte es auch nicht richtig fassen, aber das passiert millionenfach und es ist milliardenfach geschehen in den letzten 2000 Jahren. Und es ist ja auch nochmal, er hat es ja ein bisschen aufgezählt, es ist ja schon krass, was wir glauben. Wir glauben, dass es nur den Gott der Bibel gibt. Dass er einen Sohn hat. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war. Ich war da auf dem Tempelberg, wo diese Moschee gebaut ist und wo drum eingraviert ist, Gott hat keinen Sohn. Er ist von einer Jungfrau geboren worden. Er hat ein sündloses Leben gelebt, er hat Wunder getan, dann ist er für unsere Sünden, die wir 2000 Jahre später gekreuzigt worden, ist, weil er selbst nicht gesündigt hat, von den Toten auferweckt worden, ist dann gen Himmel gefahren, zu Pfingsten hat er seinen Heiligen Geist ausgegossen und gerettet werden wir nicht durch gute Taten, sondern allein aus Gnade. Das ist schon mal für den Verstand eine harte Sache. Das will ich gerne zugeben. Und das ist es aber nicht erst im Jahre 2024, sondern das ist es seit 2000 Jahren. Man denkt so, ja, wir heute mit unserer Wissenschaft und so, das kann man ja nicht glauben. Nee, das war vor 2000 Jahren schon genauso eine Provokation auch für den Verstand. Denn wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, da sagt der Apostel Paulus, obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Das ist doch genau das Gleiche wie heute, 2000 Jahre später. Und was wir da rauslesen können, ist, und das ist ganz wichtig, das hat Gott mit Absicht so gemacht, damit christlicher Glaube nicht eine Sache des Intellekts ist oder der Kultur, nach dem Motto, ja, in Afrika glaubt man halt so oder so, sondern Das Evangelium ist eine Sache des Herzens. Und das gilt dann für jeden Menschen, ob er nun besonders intelligent ist oder nicht, ob er Westeuropäer ist oder Asiate. Wer nicht will, der muss auch nicht glauben. Und deswegen sage ich immer, wenn wir mit Leuten auf der Straße sprechen, es gibt kein Nicht-Glauben-Können, sondern es gibt nur ein Nicht-Glauben-Wollen. Das mag der andere erstmal noch nicht verstehen, weil er denkt, das ist so, ich habe so viele gute Argumente, aber das ist die Wahrheit. Und das ist das Prinzip des Glaubens durch die Bank weg. Wenn du betest und es passiert etwas, kannst du sagen, das lag am Gebet, oder du kannst dich entscheiden zu sagen, nee, das war Zufall. Du kannst dir die Schöpfung angucken und sagen, da muss eine Intelligenz hinterstecken. Oder du kannst sagen, nö, Mutation, selbsterschaffenes Universum und Zufall. Und so kannst du auch das Evangelium hören und dich entscheiden. Du kannst sagen, das ist Quatsch oder es ist Gottes Plan zur Erlösung. Und dann ist ja die Frage, ja, wie kann man denn dann trotzdem glauben? Wie kommt man denn zu dieser Entscheidung? Und da kommt jetzt die erlösende Botschaft. Das kann man gar nicht von alleine. Dazu braucht man eine Offenbarung von Gott. Das andere ist unmöglich. Noch hier lesen wir Matthäus 16, 15 bis 17. Darauf fragte er sie, also Jesus, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Das ist schon mal irgendwie auch ein bisschen entspannt, aber auch krass. Und Martin Luther hat deswegen mal, das gehört zu seinen Grundlehren, mal gesagt, dass kein Mensch kann sich von sich aus bekehren. Es ist unmöglich. Er braucht eine Offenbarung von Gott. Und jetzt ist es aber so, dem stimmen wir in unseren theologischen Kreisen zum größten Teil, aber nicht hundertprozentig zu. Wir lehren das bei uns nicht so. Wir sagen, ja, der erste Schritt muss immer von Gott kommen. Gott muss diese Offenbarung schenken. Aber die letztliche Entscheidung, ob ich dazu ja sage oder nein, die trifft doch der Mensch. Wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es keinen freien Willen. Dann wären wir alle Marionetten und Gott sagt, der wird gerettet, der nicht. Und falls du denkst, naja, aber da gibt es doch Bibelstellen, die sagen das. Ja, aber sonst würde folgende Bibelstelle keinen Sinn machen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Also muss es daran liegen, dass der Mensch am Ende doch, wenn er dahin geführt wurde von Gott, sich selbst entscheiden kann. Das bedeutet nochmal, die Geschichte von Jesus, also das Evangelium, beinhaltet die Kraft, Offenbarung zu geben, Glauben zu schenken. Das ist damit eingebaut. Und Gott will, dass jeder gerettet wird, dass jeder diese Offenbarung bekommt, weil er jeden Menschen liebt und will, dass jeder Mensch gerettet wird. Deswegen dieser berühmte Satz, kein Mensch geht über diese Erde, den Gott nicht liebt. Mensch, Jesus ist für alle Menschen gestorben. So, und wenn wir das jetzt festgestellt haben, dann braucht es also quasi jetzt drei Dinge. Erstens, es braucht den Heiligen Geist, der die Kraft und die Offenbarung gibt, dass man sich bekehren kann, dass man zum Glauben kommen kann. Und da habe ich jetzt rausgearbeitet, das ist im Evangelium drin, Gott will das, sein Standpunkt ist safe, er macht das. Auf ihn können wir uns hundertprozentig verlassen, er wird immer wirken. Zweitens, jetzt brauchen wir aber jemanden, der dieses Evangelium weitersagt. Das verkündigt sich nicht von alleine. Ein Evangelium, das nicht verkündigt wird, sagte Reinhard Bonke mal, ist kein Evangelium. Das heißt, wenn Gott will und Gott hat alles getan und Gott ist bereit, dann brauchen wir aber den nächsten Schritt, dass jemand, und damit sind wir gemeint, das jetzt auch weitersagen. Dafür haben wir zum Beispiel jetzt diese beiden Predigten, dass das hoffentlich immer mehr zu einer Konstante bei uns wird, dass wir das Evangelium weitersagen. So, und dann braucht es jetzt aber natürlich von unserer Seite auch eine Erkenntnis darüber, ein Kenntnis darüber, was besagt denn jetzt das Evangelium? Ja, wenn ich jetzt fragen würde, wer kommt mal schnell auf die Bühne und erklärt das Evangelium, so in ganz kurz, also nicht als Predigt, kannst du das dann sofort machen? So gesagt, klar, sagen das alle. Wenn das nicht alle sagen, haben wir schon ein Problem. Dann haben wir einen Gott, der alles getan hat, der will. Und dann haben wir auch einen Christen, der will auch, aber ihm fehlen die Worte. Deswegen, ich hatte in der letzten Predigt ja gesagt, überleg dir mal, was du als deine Geschichte erzählen kannst, wenn dich jemand darauf anspricht. Das solltest du wirklich tun, dich vorzubereiten. Und hier darfst du einfach nochmal im Schnelldurchgang hören, was du sagen kannst, wenn zu dir jemand sagt, was glaubt ihr da eigentlich da bei euch in der Freikirche? Also ist es, was ist eigentlich der Unterschied? Ja, du brauchst jetzt nicht mit Landes- und Freikirchen, sondern was wir glauben. Wir glauben an das Evangelium. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Das Evangelium mit 4 Punkten, ihr kennt das durch dieses Plastikding da. Das The Four, dieses Armband. Erstens, Gott liebt dich. Und dann kannst du dazu sagen, und er kennt dich, er hat einen Plan für dein Leben und er möchte, dass dein Leben gelingt und er möchte, dass du zu ihm kommst. Das ist Gnade, Liebe, geben wir da weiter. Aber da können wir nicht Halt machen. Der zweite Punkt ist, du bist getrennt von ihm durch das, was die Bibel Sünde nennt, weil jeder von uns ist schuldig geworden vor Gott. Dann denke ich so, oh. Dann kommt aber drittens schon wieder als Erleichterung. Aber Jesus starb für dich und er nahm stellvertretend für dich die Strafe auf sich, so wie jemand für jemand anders eine Geldschuld bezahlen kann. Und das vierte ist, vertraue darauf und dann wirst du erlöst. Das bedeutet, dass du dich bekehrst und Jesus dein Leben anvertraust. Das heißt, dass du ihn zum Chef deines Lebens machst. So, das wäre jetzt das Evangelium, sagen wir mal, in 3 Minuten war das. Wenn dir die Sätze zu lang sind, kommt noch eine kürzere Version. Nächste Folie. Merkt ihr einfach nur, erstens Gott, zweitens Schuld, drittens Jesus, viertens Glaube. Das müsste sich eigentlich jeder merken können. Wenn du das nicht merken kannst, dann hol dir dieses Armband, wo ja die Symbole drauf sind. Ja? Gott, Schuld, Jesus, Glaube. Wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, sind das die 4 Punkte, die musst du im Hinterkopf haben. Weil sonst fängst du an, irgendwas zu erzählen. Bring es auf den Punkt und sage, das Evangelium bedeutet das und das. Diese 4 Punkte nehme ich. So, also wir haben gehört, damit das Ganze funktioniert, brauchen wir einen Gott, der Offenbarung schenken will, den haben wir. Zweitens, wir brauchen Christen, die bereit sind, das weiterzusagen und auch wissen, was sie da sagen. Die habe ich hier vor mir sitzen, das ist wunderbar. Und jetzt drittens, und das ist wieder entspannt, das ist auch ganz wichtig, die Entscheidung dann dazu, ja zu sagen, liegt beim anderen, nicht bei uns. Das heißt, wir brauchen nicht nachhelfen durch Druck oder Manipulation. Dazu würde auch schon gehören, dauernd von der Hölle irgendwie zu reden, weil man dann Angst einsetzt. Oder dass man einsetzt, nun bin ich schon so lange gläubig zur Ehefrau und du immer noch nicht. Das heißt, mit schlechtem Gewissen arbeiten, du könntest jetzt ja auch langsam mal gläubig werden. Wurde alles schon vielfach ausprobiert, bringt alles nichts. Und wenn es was bringen würde, würde es eine Scheinbekehrung erleben, wie ich sie leider auch schon erlebt habe. Ich habe schon mal jemanden verheiratet, also ein Pärchen, wo sie war gläubig. Er hieß es dann, er hat sich jetzt endlich auch bekehrt. Und von dem Tag an, wo sie dann verheiratet waren, ist er nicht mehr gekommen und kommt auch seit heute nicht mehr in die Kirche. Das heißt, er hat uns alle reingelegt. Sie kommt jetzt leider auch nicht mehr, geht leider auch nicht mehr zur Gemeinde. Also, so sollen wir es nicht machen. Nicht Druck oder Manipulation. Und nochmal, die meisten Menschen brauchen Zeit, bis sie zu dieser Entscheidung kommen. Wir haben hier diese Atheistin, die an den Tiefpunkt des Lebens kommen musste, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Ich selbst habe ein Dreivierteljahr gebraucht. Ich weiß, andere haben 3 Minuten gebraucht. Die sind in einen Gottesdienst gekommen, haben Gott erlebt, haben das Evangelium gehört, wer will sich bekehren, haben sich gemeldet und das war's dann. Das ist das, was wir am liebsten haben. Aber das entspricht auch nicht der Statistik, sondern Menschen brauchen Zeit. Und man sagt sogar, das hat jemand mal versucht auszurechnen, man braucht 9 Kontakte mit dem Evangelium, was einem verschiedene Leute erklären und dass man das versteht. Dass man am Ende zu der Entscheidung kommt, ich sage Ja dazu. Und das ist, müssen wir auch nochmal uns deutlich machen, hier geht es ja um eine Lebenswende. Eine Bekehrung ist eine Lebenswende und die vollzieht man in der Regel nicht von Knall auf Fall, sondern je älter die Menschen sind, umso mehr sind sie ja stolz auf ihr Leben, was sie so alles erreicht haben und auf einmal wird das in Frage gestellt. Das müssen Leute auch erstmal verarbeiten. Und es genügt, wenn wir einfach nur den Prozess bei so einem Menschen durch Gebet und die Kraft unserer persönlichen Geschichte begleiten, dass sie an uns sehen, es macht Sinn zu glauben. Und selbst wenn wir versagen und uns auch nicht immer richtig verhalten, können wir sagen, ja, aber es tut mir leid. Ja, ich weiß, es war nicht in Ordnung. Und dann kannst du den Satz hinterher schieben, ich bin nicht besser als die anderen, ich bin nur besser dran, weil ich zu Jesus gehöre. Ja? Aber es funktioniert und es funktioniert auch immer wieder. Das hat zu allen Zeiten in den letzten 2000 Jahren in allen Völkern der Welt funktioniert. Ich meine, das müsst ihr euch vorstellen, da kommen irgendwo nach Asien, Australien, Südamerika, Afrika, kommen Missionare, und damit meine ich jetzt nicht, die irgendwas mit Gewalt gebracht haben, sondern die stellen sich hin vor einen Urwaldstamm und sagen, also pass mal auf, sagen wir mal, 1600 Jahren hat in einem Land, das du noch nie gehört hast, das heißt Israel, ein Volk gelebt und das war von Gott auserwählt, also ihr nicht. Ist ja dann die logische Folge. Die hat Gott damals ausgewählt und denen hat er Gesetze gegeben und hat gezeigt, wie er möchte, dass man lebt. Und in dieses Volk hat er dann vor 1600 Jahren jemanden reingestellt als seinen Sohn, der heißt Jesus Christus und dann hat all die Sachen, die ich aufgezählt habe. Und dann stehst du da als Naturvolk. Du hast davon noch nie was gehört. Wie soll man das glauben? Da gab es auch, ich meine, wir haben ja keine Fotos von Jesus da. Die haben nicht mal eine Bibel, nichts. Die wissen nicht mal, was Israel Nahe Osten ist. Aber in dem Moment, wo denen das verkündet wurde, kommt die Kraft Gottes darauf und ein ganzer Stamm bekehrt sich und wird ein christlicher Stamm. Diese berühmte Geschichte mit den Kannibalen, wo ein Schiff strandete und der Kapitän wacht in der Hütte des Häuptlings auf und sieht da eine Bibel liegen und denkt so, meine Güte, ihr seid ja noch ein bisschen von vorsintflutlich, dass ihr noch Bibel lest. Und er so, du kannst freuen, dass wir die Bibel lesen, weil sonst hätten wir dich aufgefressen. Ja? Das hat zu allen Zeiten funktioniert und es passiert eben auch noch heute bei den größten Atheisten der Welt. Das heißt, das Einzige, was wir zu tun haben, ist, Gott tut seinen Teil, wir tun unseren Teil, wir glauben an die Kraft seiner Geschichte, also von Jesus, und wir glauben auch an die Kraft unserer Geschichte und sagen die einfach weiter. Und wir dürfen uns einfach nur nicht schämen dafür. Wir gehen nochmal auf den Ausgangsvers, die nächste Folie. Denn da sagt Paulus, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Weil er genau das Gleiche erlebt hat wie wir heute. Wie kann man das denn glauben und so weiter. Und er sagt, ich schäme mich nicht dafür, denn ich habe erlebt, das ist Dynamit. Das ist die Kraft Gottes, die rettet. Und zu dieser Überzeugung müssen wir alle, jeder einzeln wieder neu kommen. Dass ihr dem alle intellektuell zustimmt, ist ja klar. Ihr kommt ja hier in die und hört dem Vicar, dem Pfarrer zu. Aber hast du diese Überzeugung auch noch morgen Vormittag? Wenn du mit jemandem in der Schule, auf der Arbeit, im Studium, wo auch immer ins Gespräch kommst, ist dann die gleiche Überzeugung da. Und das ist das, wozu die Predigt diese und die letzte einfach dienen soll, erinner dich daran, auch wenn dein Verstand, sein Verstand jetzt kreuz und quer geht, sag dir einfach den Satz, das, was ich jetzt erzähle, ist die Kraft Gottes. Da ist die Kraft Gottes drauf. Und ob, wenn er da so nicht sofort drauf reagiert, dann dauert das bei dem übrigens einfach irgendwie noch ein bisschen. Aber ich habe heute hier mitgeholfen, dass jemand einen Schritt weiter auf den Glauben zugeht. Ist das so? Amen. Das Lobpreisteam darf auf die Bühne kommen. Und so wie ich beim letzten Mal gesagt habe, irgendjemand hat dir seine Geschichte erzählt. So erinnere dich einfach dran, durch diese seine Geschichte, die er jetzt von Jesus, bist du gerettet worden, weil sie dir jemand gesagt hat. Und Gott überfordert dich und mich nicht, aber er fordert uns heraus, sei mutig, schäme dich nicht, glaube an die Kraft deiner Geschichte und des Evangeliums. Und dann werde ich, also Gott, das Wunder tun, dass Menschen zum Glauben kommen. Amen. Ich würde sagen, jetzt preisen wir erst nochmal Jesus und dann möchte ich gerne noch für euch beten. Ja, und ich danke dir, Jesus, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass es heute noch Menschen rettet und Wunder tut. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns, der sich damit eins machen möchte, zu sagen, ja, ich glaube an diese Kraft. Ich will mich dieser Botschaft nicht schämen, sondern sie weitersagen. Ich will meine eigene Geschichte erzählen und an die Kraft glauben, die sie enthält. Komm, Heiliger Geist, und erfülle unsere Herzen neu mit Freude darüber, dass wir gerettet sind, dass wir glauben dürfen, dass uns irgendjemand seine Geschichte erzählt hat, die eigene oder die von Jesus und die von Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du das heute noch genauso tun willst und wirst durch uns. Und ich bete jetzt für uns, die wir hier sind, dass du uns Gelegenheiten gibst, unsere eigene Geschichte anzubringen, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Das kann jedes Kind. Das Einzige, was du möchtest von uns, dass wir einfach daran glauben, dass wir etwas mutig sind. So bete ich für jeden hier, dass du ihm oder ihr die Gnade gibst, Menschen über dich ins Gespräch zu kommen, sie einzuladen, sei zum Alpha-Kurs oder zum Special Sunday oder zu einem anderen Gottesdienst oder einfach nur ein Gespräch so zu führen. Heiliger Geist, bitte gebrauche uns, Herr. Du siehst unsere Schwachheit, du siehst unsere Ängste, du siehst da, wo wir dann in der Sekunde dann doch zurückziehen, und ich danke dir, Gott, dass du uns nicht verdammst. Du weißt genau, wie wir uns fühlen. Aber ich danke dir, dass du uns neu aufhilfst, dass wir wieder losgehen und uns trauen. Und dass du deswegen Menschen uns über den Weg schickst. Und ich bete für jeden hier, dass er und sie das erlebt in den nächsten Tagen und Wochen. Danke, Herr, dass du das begleitest mit deiner Kraft. Halleluja. Und ich lade uns ein, dass wir Gott eine Antwort geben, das, was wir gehört haben im Gebet. Und wenn du heute hier bist und diese Lebenswende noch nicht vollzogen hast, du aber auch glaubst, dass Jesus dich kennt, dich liebt, dass du von ihm getrennt bist durch deine Schuld, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er dich annimmt, wenn du dich zu ihm bekehrst, dann lade ich dich ein, dass du dieses Gebet gemeinsam mit uns sprichst. Wirst du ein Kind Gottes und gerettet werden. Und gleichzeitig soll das Gebet eine Antwort sein auf diese Botschaft, deswegen hört genau hin, was ich bete, bevor ihr Gott eine Antwort gebt. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Und ich unterstelle mich deiner Führung. Sende mich zu Menschen, die dich noch nicht kennen. Gebrauche meine Geschichte. Gebrauche seine Geschichte. Ich vertraue dir. Ich will mutige Schritte gehen in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. So fängt die Woche doch schon gut an, oder? Ihr wisst, dass offiziell ist heute Wochenbeginn. Sich eingewirkt, dass es morgen ist, aber genau, so fängt die Woche doch gut an, so möchte ich euch in die Woche entlassen, möchte alle einladen, die heute vielleicht das erste Mal da sind oder du bist grundsätzlich einfach neu hier, vielleicht schon ein paar Mal gekommen. Wir laden dich ganz herzlich ein, unten zu unserer Welcome Lounge zu kommen. Und du bekommst da ein Essen für umsonst. Deswegen werde ich auch da sein. Und alle anderen, heute ist ja auch Picknicksonntag. Ich hoffe, du hast was zu essen mitgenommen. Wenn nicht, dann setz dich bei denen hin, die das getan haben. Hoffentlich, dass sie das dann noch ein zweites Mal tun werden. Nein, genau. Ja, macht das gerne. Bleibt noch hier. Wir wollen noch Gemeinschaft haben. Und ich sende euch in diese Woche mit diesen Worten und wünsche euch auch einen gesegneten Sonntag. Amen. Tschüss. Achso, und wer noch Gebet jetzt haben möchte, darf gerne hier nach vorne kommen. Hier stehen Geschwister für dich, die dich segnen möchten.